Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Donnerstag, dem 14. August. Im Fall des Hakenkreuz-Skandals in Baden-Württemberg leitet die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen ein. Das teilte die erste Staatsanwältin Stefanie Ruben der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage der Jungen Freiheit mit. Der ehemalige Landtagsvizepräsident Daniel Born zeichnete das Hakenkreuz auf einen Wahlzettel bei einer Abstimmung über einen AfD-Kandidaten. Später gab der Sozialdemokrat seinen schwerwiegenden Fehler zu und trat aus der SPD-Fraktion aus. Auch das Amt als Vizepräsident gab er ab. Sein Mandat als Abgeordneter, was er über die Landesliste der SPD erhalten hat, das behielt er. Staatsanwältin Ruben begründete die Einstellung des Verfahrens mit fehlenden Anhaltspunkten. Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde gemäß § 152 Absatz 2 Strafprozessordnung abgesehen, nachdem keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für ein verfolgbares, strafbares Verhalten vorliegen, so Ruben. Eine Strafbarkeit nach § 86a Strafgesetzbuch, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, verneinte die Behörde mit Verweis auf die fehlende Öffentlichkeit. Der Stimmzettel sei durch Einwurf in die Urne weder in tatbestandsmäßiger Weise verbreitet, also einem größeren für den Täter nach Zahl und Individualität nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis zugänglich gemacht, noch öffentlich verwendet worden, argumentiert Ruben. Auch eine Beleidigung komme nach Auffassung der Ermittler nicht zum Tragen. Weiter kann dahingestellt bleiben, ob der Einwurf des Stimmzettels in die Urne den Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Insoweit steht einer Verfolgung jedenfalls der persönliche Strafausschließungsgrund der Indemnität aus § 36 Satz 1 Strafgesetzbuch in Verbindung mit Artikel 37 der Landesverfassung Baden-Württemberg entgegen, erklärt die erste Staatsanwältin. Die Indemnität schützt Abgeordnete davor, zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die sie in der Körperschaft getan haben, außerhalb der Körperschaft zur Verantwortung gezogen zu werden. Darauf stützte die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung zusätzlich. Hintergrund des Verfahrens war die Einräumung des SPD-Abgeordneten Born, auf einem Stimmzettel im Landtag ein Hakenkreuz gezeichnet zu haben. Der Vorfall hatte im Juli dieses Jahres für erhebliche Diskussionen gesorgt. Sein Mandat gab der Sozialdemokrat nicht auf. Die Bundesregierung hat einem Bericht des US-Außenministeriums widersprochen, der Deutschland eine eingeschränkte Meinungsfreiheit attestiert. Es findet hier in Deutschland keine Zensur statt, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer. Wir haben in Deutschland ein sehr hohes Maß an Meinungsfreiheit und das werden wir auch in jeder Form weiter verteidigen. Unionsfraktionschef Jens Spahn widersprach den Vorwürfen aus Washington ebenfalls. Jeder kann in Deutschland sagen, was er denkt, das ist ein freies Land, versicherte er bei Welt TV. Gleichzeitig betonte er, dass es selbstverständlich Grenzen gäbe, etwa bei Straftaten oder Beleidigungen. Der US-Bericht schreibt unter Verweis auf die EU-Auflage, über Facebook oder X Hassbotschaften zu löschen, es gebe Zensur auf Online-Plattformen. Aus dem Bundesdigitalministerium heißt es, die EU-Auflage sei nicht verhandelbar. Derartige Regelungen können nicht Teil eines Deals werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Menschenrechtsberichte der US-Regierung erscheinen jährlich und beschreiben die Lage in zahlreichen Ländern. Nach dem neuesten Bericht hat sich die Lage in Deutschland verschlechtert. Einschränkungen der Meinungsfreiheit und antisemitische Gewalt stellten in Deutschland erhebliche Menschenrechtsprobleme dar, schreiben die Autoren. Der US-Report beklagt darüber hinaus einen Zuwachs an antisemitischen Vorfällen in Deutschland. Im Kampf gegen die Ursachen von Antisemitismus legten die deutschen Bundesbehörden zudem einen zu großen Schwerpunkt auf Rechtsextreme und verharmlosten die Rolle eingewanderter Muslime. Auch hier verteidigte Regierungssprecher Mayer die Arbeit der schwarz-roten Koalition. Die Bundesregierung bekämpft Antisemitismus in all seinen Formen, so der Sprecher. In Baden-Württemberg sind in den vergangenen Tagen mehrere Mädchen in Schwimmbädern sexuell belästigt worden. Das jüngste Opfer war gerade einmal 12 Jahre alt. Das berichtet News. Im Stuttgarter Höhenfreibad soll ein 28 Jahre alter Mann am Dienstag zwei Kinder im Alter von 12 Jahren sexuell belästigt haben. Der Mann soll sich den beiden Mädchen gegen 16.50 Uhr im Wasser genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest, setzten ihn aber wieder auf freien Fuß, nachdem sie seine Personalien aufgenommen hatten. In einem anderen Stuttgarter Schwimmbad, dem Inselbad, kam es am selben Tag zu einem ähnlichen Vorkommnis. Dort nahmen Polizeibeamten einen 42 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, zwei 15-Jährige sexuell belästigt zu haben. Der 42-Jährige soll sich den beiden Mädchen gegen 15.25 Uhr im Wasser genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Das alarmierte Badepersonal hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten auch sie ihn wieder auf freien Fuß. Nach einem Vorfall am Offenburger Gefitzsee am Dienstagabend haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen gegen einen 43-Jährigen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann über längere Zeit Kontakt zu einer Gruppe Mädchen gesucht haben. Gegen 20 Uhr soll sich der Mann dann zu einem Mädchen und einer Jugendlichen aus der Gruppe ins Wasser begeben und diese im Vorbeigehen ans Gesäß gefasst haben. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Offenburg konnte den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen am Abend übernahmen Beamte der Kriminalpolizei. In der Stadt Essen kamen zuletzt immer weniger Kinder ins Freibad. Laut Medienberichten soll das nicht an Übergriffen oder ausufernden Gewalttaten, sondern vor allem am Wetter. Obwohl es der drittheißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, schienen die Badegäste im Ruhrpott das anders zu sehen. Nach 2023 und 2024 soll auch der Juli dieses Jahres besonders heiß gewesen sein. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. Die Temperatur war im Juli im Durchschnitt 0,45 Grad höher als der Juli-Durchschnitt zwischen 1991 bis 2020. Im Fall des Oberbürgermeisterkandidaten Joachim Paul gibt es neue Entwicklungen. Der Wahlausschuss in Ludwigshafen verhinderte eine Kandidatur des AfD-Kandidaten. Nun kommt heraus, die amtierende Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen am Rhein, Jutta Steinruck, ehemals SPD, hat nicht nur den Wahlausschuss des AfD-Kandidaten Joachim Paul initiiert, sondern nachdrücklich nach belastendem Material gefragt. Dafür hat sie dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz Hinweise zu vermeintlichen Zweifeln an der Verfassungstreue von Paul übermittelt. Das geht aus der Anfrage der ehemaligen SPD-Politikerin an das SPD-geführte rheinland-pfälzische Innenministerium hervor. Die Unterlagen liegen Apollo News exklusiv vor. Weiter schreiben sie in ihrem Artikel dazu: Die Stadt Ludwigshafen wollte den genauen Wortlaut von Steinrucks Schreiben an das Innenministerium zunächst nicht herausgeben. Trotz mehrfacher Nachfragen von Apollo News teilte die Pressestelle lediglich mit, die Oberbürgermeisterin habe sich am 18. Juli an das Innenministerium gewandt. Erst als sie mit einem anwaltlichen Schreiben auf den presserechtlichen Auskunftsanspruch beharrten, reagierte die Stadt. Sie beauftragte eine Rechtsanwaltskanzlei, die beim Anwalt von Apollo News zunächst um eine Fristverlängerung bat und dann die verlangte Auskunft erteilte. Demnach stellte Jutta Steinruck, die nicht nur als Oberbürgermeisterin, sondern auch als Vorsitzende des Wahlausschusses tätig ist, am 18. Juli folgende Anfrage an den Landesinnenminister. Sehr geehrter Herr Innenminister Ebling, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen nachfolgende Hinweise mitteilen, welche ich als Wahlleiterin auffinden konnte. Da diese jedoch allenfalls Interpretationen zulassen, bin ich auf objektive Anhaltspunkte, Prüfungsergebnisse des Verfassungsschutzes, insbesondere ob bei der betreffenden Person entsprechende gerichtsverwertbare Tatsachen vorliegen, die nicht älter als 5 Jahre sind, angewiesen. Und sie schrieb weiter, sollte das Innenministerium bis spätestens 31. Juli 2025 keine objektiven Anhaltspunkte, Prüfungsergebnisse mitteilen, werde sie Pauls Kandidatur zur Zulassung dem Wahlausschuss vorlegen. Jutta Steinruck konnte nur Vorsitzende des Wahlausschusses werden, da sie selbst nicht mehr für das Amt der Oberbürgermeisterin kandidiert. Die Stadt Hamburg zahlt fast 1 Milliarde Euro an arbeitslose Afghanen. Das geht aus einer AfD-Anfrage hervor. Die Zahlen dafür liegen exklusiv der Jungen Freiheit vor. Hamburg hat seit 2020 mehr als 955 Millionen Euro Sozialleistungen an afghanische Staatsangehörige gezahlt. Zwischen 2020 und 2024 beliefen sich die Ausgaben auf rund 877,6 Millionen Euro. Nimmt man die bis März 2025 verbuchten Bürgergeldzahlungen sowie die bis Juli erfassten Posten aus Asylbewerberleistungen und Sozialhilfe dazu, steigt die Summe auf rund 955,5 Millionen Euro. Den größten Anteil macht das Bürgergeld daran aus. Die Jahressummen stiegen kontinuierlich an, von 144,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 234,9 Millionen Euro im Jahr 2024. Im Bürgergeld wurden 2024 rund 184 Millionen Euro gezahlt, das sind 26,6% mehr als im Vorjahr. Die Asylbewerberleistungen lagen bei 23 Millionen Euro, hier ist ein Plus von 4% zu verzeichnen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII erhöhte sich um 14% auf 27,4 Millionen Euro. Ende Dezember lebten 32.702 Afghanen in der Hansestadt. Knapp 9.400 von ihnen waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 17.190 bezogen Bürgergeld, etwa 3.000 Asylbewerberleistungen und 2.235 erhielten Sozialhilfe. Der Hamburger AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann zeigt sich entsetzt. Die Hamburger Sozialleistung für Afghanen reißen Löcher in den Sozialhaushalt, so Nockemann gegenüber der JF. Fast 50 Millionen Euro in 3 Monaten für afghanische Bürgergeldbezieher zeigten für ihn einen haushaltspolitischen Realitätsverlust. Die rot-grüne Hingabe, mit der Steuerzahlergelder zum Fenster hinausgeworfen würden, sei beispiellos. Und er forderte, das Hamburger Weltsozialamt muss dicht gemacht werden, der Asyltourismus muss gestoppt werden, zudem brauche es mehr Sach- statt Geldleistungen und Arbeit statt Dauerbürgergeld. Wer Jobangebote ablehnen muss, sanktioniert werden. Nockemann fragte weiter, wo bleiben die sicheren Grenzen, die Bundeskanzler Merz versprochen hat? Wo bleibt die Abschiebeoffensive, die Innensenator Grote den Hamburger Steuerzahlern schuldig ist? Ein entsetzlicher, fratzenhafter Autoritarismus. Nachdem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer das Gendern scharf kritisierte und eine Empfehlung aussprach, teilte er auch gegen die AfD aus, mit einem Vergleich zur NSDAP. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich kürzlich für ein Verbot von Gender-Sonderzeichen in öffentlich geförderten Museen oder Stiftungen ausgesprochen. Nun schwächte er seine Forderung ab und sagte, es handle sich dabei lediglich um eine Empfehlung. Jedem stehe es aber frei, anders zu handeln. Dann folgen sie seiner Empfehlung eben nicht und entfremden sich von der Politik, so der Minister. Auch zur Brandmauer äußerte er sich, wir sollten schauen, dass wir Linkspartei und AfD tunlichst aus der Macht und dem politischen Entscheidungszentrum der Republik fernhalten mit allen demokratischen Mitteln, die wir haben. Beide Parteien seien gleichermaßen schlecht für Deutschland, so der Kulturstaatsminister weiter. Der 60-Jährige betonte, dass es sich bei der Linkspartei nicht um eine gewöhnliche linke Gruppierung handle, sondern um die direkte Nachfolgerin der SED, der Partei der Mauerbauer und Folterknechte in der DDR. Klargestellt werden müsse jedoch, dass die Linke natürlich einer anderen Kategorie als die AfD angehöre. Doch wie auch die Partei um Tino Chrupalla und Alice Weidel strebe auch die Linkspartei eine andere Republik an, kritisierte er. Daher müsse im Bundestag weiterhin der Grundsatz gelten, keine Beschlüsse zu verabschieden, bei denen man auf Stimmen der AfD oder Linken angewiesen ist. Weitergehend hat er die AfD wegen ihres gesellschaftspolitischen Wahlkampfes in Sachsen-Anhalt scharf attackiert. Die Partei agitiere dort seiner Meinung nach gegen das Bauhaus, die sie als Irrweg der Moderne diffamiere. Weimer warf dem AfD-Landesverband vor, damit gar an ein Narrativ der NSDAP anzuknüpfen, die seinerzeit die Designer und Architekten des Bauhauses verfolgt habe. Für ihn mache das klar, was für ein entsetzlicher, fratzenhafter Autoritarismus hinter der AfD stehe. Aber er positionierte sich gegen ein AfD-Verbot. Die Partei würde sich in diesem Fall nur unter neuem Namen gründen. Er plädierte dafür, die AfD aktiv durch überzeugende Sachpolitik zu bekämpfen. Auf diese überzeugende Sachpolitik wartet die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Cem Özdemir, der ehemalige Landwirtschaftsminister, fordert ein Social-Media-Verbot für alle unter 16. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Jahr will Cem Özdemir mit seiner Partei vorn liegen. Jetzt macht der Spitzenkandidat aber einen Vorschlag, der gerade bei vielen jüngeren Leuten nicht gut ankommen dürfte, das Social-Media-Verbot. Nach Ansicht des früheren Agrarministers der Ampelregierung sollten Plattformen wie TikTok oder Instagram für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten werden. Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein in das Steuer. Es gibt Fahrstunden und ein schrittweises Ranführen. So müssen wir es auch mit den sozialen Medien halten, sagte Özdemir der deutschen Presseagentur dpa. Darum halte ich eine Altersgrenze für TikTok und andere soziale Medien für richtig. Diese sollte bei 16 Jahren liegen. Der ehemalige Minister hat vor allem die unbegleitete Mediennutzung im Blick. Kinder und Jugendliche müssten einen verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones und Medien lernen, betonte er. Aber das muss eben eng begleitet werden. Und Özdemir weiter. Wenn die Betreiber von diesen Programmen ihren eigenen Kindern den Umgang damit verbieten, sollten bei uns allen die Alarmglocken läuten. Schon im frühen Alter sei Medienbildung sehr wichtig. Erst kürzlich habe er sich mit Jugendlichen getroffen, die ihm gesagt hätten, dass ihnen klare Regeln helfen würden und sie mit dem, was da in den Netzwerken auf sie einprasselte, oft überfordert seien. Gerade lassen wir die Jugendlichen allein mit sozialen Medien, übrigens auch die Eltern, Lehrer und die Schulen. Die Eltern seien damit oft völlig überfordert. Er sagte auch, ich bilde mir wirklich ein, mobiltelefonaffin zu sein, aber mein Sohn ist immer eine halbe Nasenlänge vor mir, so Özdemir im Interview. Das Argument, dass man Altersgrenzen nicht wirksam kontrollieren könne, will der Grünpolitiker nicht gelten lassen. Das sei eine Frage des politischen Willens. Dann müsste man auch Alkohol für alle freigeben. Es fordert auch dort kein normaler Mensch, dass wir erlauben, dass Kleinkinder Alkohol trinken. Während die einen Social Media scharf kritisieren, startet die Bundesregierung einen eigenen TikTok-Account. Der Bundestag weitet seine Social Media Aktivitäten aus und wird künftig auch die Plattform TikTok nutzen. Zitat: Wir wollen als Deutscher Bundestag auf TikTok gehen. Wenn es dieses Medium gibt, wäre es ziemlich unsinnig, dann nicht auch über unsere Arbeit zu informieren und das Parlament darzustellen, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner der Nachrichtenagentur dpa. TikTok sei zwar in vielerlei Hinsicht nicht unproblematisch, aber es ist nicht verboten und auf dieser Plattform, an dieser digitalen Theke sind Menschen, die sich nirgendwo anders informieren, so die CDU-Politikerin. Die wenigsten Menschen hätten heute noch eine gedruckte Zeitung zu Hause. Wenn man fragt, wo sie sich informieren, dann ist das bei jungen Leuten TikTok. Auf TikTok seien zwar extreme Meinungen unterwegs, räumte Klöckner ein, aber wenn wir Demokratie stabilisieren wollen, müssen wir auch dort sein und ein Angebot machen. Der Bundestag ist bereits auf den Plattformen Instagram, YouTube, WhatsApp, X, Mastodon, Blue Sky und LinkedIn präsent. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern mit den Kanälen vertrauenswürdige Quellen zu bieten, bei denen sie sich umfassend und seriös über das parlamentarische Geschehen, die Arbeit des Bundestags und die Institutionen informieren können, heißt es auf der Internetseite des Parlaments. Zuspruch erhält Klöckner vom früheren Vizepräsidenten des Bundestags, Wolfgang Kubicki. Eine moderne und vielgesehene Öffentlichkeitsarbeit der Bundestagspräsidentin in den sozialen Medien ist sicherlich nicht zum Nachteil des Deutschen Bundestags, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende. Klöckner erkläre dort viel über die parlamentarischen Abläufe und das organisatorische Drumherum. Das schafft letztlich Akzeptanz für den gesamten politischen Apparat. Ich finde das toll, so Kubicki. Zum aktuellen Stand folgen dem Account der Bundesregierung auf TikTok 52 Personen. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.